Hey, hey und wärmstes Willkommen zu einer neuen Folge von The Orange Bite. Heute ist so ein bisschen Zeit mit dem Mythos oder einigen Mythen rund um das Mega-Buzzword und den Megatrend Metaverse aufzuräumen. Von dem her aus meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es da sehr große Unterschiede, wie das Ganze wahrgenommen wird. Was das Metaversum oder die Metaversen betrifft, wird Zeit, dass neben so einer angeregten Diskussion, welche Bedeutung das Ganze in Zukunft einnehmen wird, oder kann von ganz vielen ablehnenden Leuten, von Zweiflern bis hin zu absoluten Evangelisten und Gründern, auch von globalen Konzernen eben die Metaverse so als strategisches Geschäftsfeld oder vielleicht sogar als die nächste Evolutionsstufe von gesamten Geschäften eben entsprechend sehen, haben wir eigentlich alles dabei. Und wie gesagt, heute wollen wir mit so einem kleinen Reality-Check, würde ich es mal nennen, der gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber durchaus mit einem waschechten Experten auf diesem Themenfeld eben entsprechend uns auseinandersetzen. Und zu Gast heute habe ich den Christian Winkelhofer, seines Zeichens Managing Director bei Accenture in Österreich und dort unter anderem verantwortlich für Technologien und Nachhaltigkeit, auch für Innovation. Und deshalb freue ich mich, dass du heute unser Gast bei unserem neuen Podcast bist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Perspektiven von Accenture im Kontext Metaverse mit uns teilen kannst. Grüß dich, Christian.
Hallo Tobias, wunderschöne Grüße aus dem sonnigen Wien.
Hervorragend. Sonne ist ein gutes Stichwort, weil Sonne trägt ja auch schon ganz, ganz viel in Richtung Spektrum in sich. So aus deiner Perspektive, welches Spektrum bietet denn das Metaverse? Also es scheint ja so ein Stück weit mit etwas Kreativität schier unendliche neue Geschäftsmöglichkeiten in einer komplett digitalisierten Parallelwelt zu geben. Und da rede ich nicht nur von virtueller Mode oder Mobilien oder Immobilien. Kannst du uns da mal so ein bisschen schlau machen und mit auf die Reise nehmen? Was ist denn so das Spektrum des Metaverse aus heutiger Sicht?
Tobias, das ist eine wunderbare Frage. Was ist das Metaverse und was ist das Spektrum? Also viele von uns kennen den Begriff Metaverse und die Firma Meta, die sich so benannt hat, alias Facebook. Es gibt nicht nur das eine Metaverse, diese eine Firma, sondern es gibt vieles. Und das Spektrum, das du ansprichst, trifft sehr gut. Das ist ein Kontinuum von neuen Technologien und Erlebniswelten, das wir vor uns sehen. Und das ist nicht so einfach jetzt festzumachen. Wir können es technisch sehr exakt umreißen, was es ist. Und auch praktisch sehr gut beschreiben, wo wir heute stehen. Aber du kennst vielleicht die Situation, wenn man im Zug sitzt und der Zug, der rollt langsam aus dem Bahnsteig raus. Und wenn man im Zug sitzt und aus dem Fenster rausschaut und dieses Rollen gar nicht so merkt, gibt es diesen Moment, wo man sich denkt, das ist ja komisch, der Bahnsteig bewegt sich. Und dann eine Sekunde später, ah klar, es ist der Zug, der wegfährt. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt mit dem Metaverse auch. Wir sehen, der Zug rollt gerade raus, der fährt los. Wir können, wenn wir genau beim Fenster rausschauen, schon sehen, ah, da bewegt sich was. Und es ist gewiss, dass der Zug losfährt und Geschwindigkeit aufnehmen wird und in eine klare Richtung geht. Aber da sind wir noch nicht, sondern wir sehen, dass sich jetzt das in Bewegung begibt. Und das Metaverse wird relevant sein. Für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird das der bestimmende Trend sein, den wir aus technischer Sicht am Horizont sehen.
Super spannend, auch schönes Bild übrigens. Also kann ich mich sehr gut reinversetzen in das Bild des losfahrenden Zuges. Auf jeden Fall teilweise eben auch noch eine Komplexität dazu, wenn ein anderer Zug am Bahnsteig steht und in die andere Richtung losfährt. Also auch da ist eine gewisse Komplexität und ein Erlebnis eben auch mitzufinden. Von dem her finde ich ein wunderbares Bild und auch die Möglichkeiten, die Beschleunigung eben entsprechend mit angeht und natürlich irgendwo auch zwischen Etappen, die es geben wird in dem Gesamtkonstrukt. Also von dem her kann ich super gut teilen. Lass uns doch vielleicht mal so damit anfangen, was es heute bereits so gibt. Du hast es auch schon angerissen, es gibt ja nicht nur das Metaverse, sondern es gibt eine Vielzahl an Technologien, die so ein Stück weit eben das Metaverse oder Metaversen enablen, die bereits auch heute eingesetzt werden. Also Beispiel Digital Twins, die natürlich in vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich bringen, vielleicht auch bei Entwicklungen oder Optimierungen als Beschleuniger dienen können, neue Produkte und Services aufzusetzen etc. Aber da gibt es ja bestimmt viel, viel mehr. Was kennen wir denn heute oder was gibt es heute schon, was eingesetzt wird an Technologien, die wir auch im Metaverse wiederfinden werden. Kannst du uns da vielleicht mal so ein paar Reality-Bytes mitteilen? Wo weißt du denn, wo da was passiert?
Also das Metaverse hat technische Zutaten. Die starten bei der Infrastruktur. Das ist der Basislayer. Ich brauche Devices, ich brauche Netzwerke, ich brauche Compute, ich brauche 5G vielleicht, um diese Digital Twin-Anbindungen machen zu können, die reale Welt zu verbinden, wie du das beschrieben hast. Darauf basierend gibt es Plattformen und Software, die das Metaverse gestalten. Das sind 3D-Plattformen, das sind Datenplattformen. Da gibt es Tools und Standards, die man verwenden kann, auf denen man aufsetzen kann. Aber dann gibt es noch drei wesentliche weitere Schichten, die ein Metaverse ausmachen. Eine Schicht ist, die digitale Identität im Metaverse eine Rolle spielt. Das heißt, ich muss ja irgendwie ins Metaverse reingehen und mir etwas anziehen im Metaverse und dort muss ich auch wer sein. Das betrifft jetzt Personen wie du und ich, das betrifft aber auch Dinge. Digital Twins hast du schon angesprochen, auch Dinge sind repräsentiert im Metaverse. Und da stellen sich dann die Fragen, wie authentisch ist das, wem gehören die Dinge? Ownership ist da eine zentrale Fragestellung, die zur Identität gehört. Dann darüber, der vorletzte Layer ist das Wirtschaftsmodell. Wie funktioniert diese Marktstruktur in dem Metaverse? Welche Produkte gibt es da? Wer bietet die an? Wie zahlt man die Produkte oder die Services oder die Dinge, die es in diesem Metaverse gibt? Das sind auch wesentliche Punkte, wie die Marktökonomie funktioniert. Und dann ganz oben, das differenzierende Merkmal ist die Erlebniswelt. Wir alle sind Menschen, die erfassen Dinge und das passiert genauso in dieser virtuellen Welt. Und diese Erlebniswelt ist so entscheidend, dass gerade jetzt Spielefirmen, die darauf spezialisiert sind, Erlebniswelten zu schaffen, extrem heiß gehandelt werden, weil die Kompetenz mitbringen, Metaversen zu gestalten. Und das ist eine differenzierende in der Zukunft.
Das ist ein super, super, super spannendes Thema. Da bin ich auch schon voll dabei. Jetzt hast du das Schichtenmodell so ein Stück weit erklärt und das ist natürlich irgendwo die Foundation, auf dem alles Zukünftige, was Experiences angeht, eben basieren wird. Aber gibt es schon irgendwo Betrachtungen oder hast du eine Meinung dazu, dass wir worst case irgendwann mal Gefahr laufen, nicht nur einige MMOs, also so diese Multiplayer-Online-Rollenspieler, die teilweise tagelang eben in wirklich wahnsinnig genialen Spielewelten heute schon versinken oder zumindest mal teilweise versunken sind und sich dort auch dann teilweise drin verlieren, dass wir irgendwann vielleicht sogar Gefahr auch laufen können, durch diesen ja eigentlich wirklich virtuellen Realismus auch einen gewissen Realitätsverlust erleiden zu müssen, zumindest bestimmte Individuen und vielleicht auch dann durch übermäßigen virtuellen Konsum gefährdet werden, tatsächlich irgendwo so die Haltestricke der Realität dann auch mit zu verlieren. Gibt es da irgendwie schon Erkenntnisse dazu?
Die Frage ist eine total berechtigte. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren war Social Media, war Mobile oder Internet of Things nicht bekannt. Und 10 Jahre zurück hat sich das gezeigt, in welche Richtung es geht. Und heute hat jeder das Handy in der Hosentasche und ist allzeit erreichbar. Und das ist schon ein Vergleich, den man jetzt in dem Metaverse fortschreiben kann. In den nächsten 10 Jahren, wie geht man mit dieser Räumlichkeit um, mit dieser virtuellen, synthetischen Realität? Wie geht man mit eigenem um, das sich virtuell darstellt? Und die Technologie ist ja agnostisch, die ist weder gut noch schlecht. Es ist ja die Frage, wie setze ich die Technologie ein? Und da zeigt sich schon beim Metaverse, dass das keine Einbahnstraße sein kann. Also das Spektrum des Metaverses ist etwas, wo wir aus der physischen Welt, in der wir sind, irgendwo in diese virtuelle Welt hineinkommen müssen, aber auch wieder zurück. Wir können ja nicht den ganzen Tag im virtuellen Raum sitzen, es wäre eine Utopie, die nicht erstrebenswert ist. Von 2D zu 3D nahtlos zu interagieren und auch die gesamten technischen Möglichkeiten, die es gibt mit Cloud und künstlicher Intelligenz und Augmented Reality und Blockchain und Edge Computing und vieles mehr, das ist ja auch etwas, was man technisch zusammenbringen können muss, um entsprechend Erlebniswelten zu gestalten. Und wenn dann diese Erlebniswelt wieder zurückspielt in die Realität, kann man sich vorstellen, dass dieser komplexe Technologie-Stack plus die Auswirkung, die es dann auch vielleicht im realen Leben gibt, eine sehr hohe sicherheitstechnische Anforderung darstellt. Das ist etwas, wo wir sehr verantwortlich umgehen müssen damit. Aber es gibt auch den anderen Aspekt, wir Menschen müssen ja auch Vertrauen haben, uns dort zu bewegen. Und da sehen wir ganz deutlich in der Studie, die wir als Accenture gemacht haben, die Accenture Technology Vision, wo wir über 20.000 Personen Anfang des Jahres befragt haben weltweit, dass die Vertrauensfrage die Erfolgsfrage sein wird für das Metaverse. Vertrauen wir Menschen denn dem Angebot der Firmen? Vertrauen wir der Art und Weise, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird, wie Firmen Daten verwenden? Und da sehen wir ganz deutlich, dass diese Vertrauenswerte einen Handlungsauftrag stellen an uns, ja, an die Wirtschaft, an die Verwaltung, um dieses Vertrauen zu erlangen mit einem sehr sinnvollen, transparenten, verantwortungsvollen Umgang mit den Technologien.
Das glaube ich dir absolut, weil jetzt haben wir ganz viel über Technologie gesprochen und du sagst es absolut ja richtig. Im Endeffekt ist die Technologie der Carrier, aber nachher irgendwo ein fühlendes, denkendes und agierendes Wesen. Also irgendwo ist der Faktor Mensch ja dann auch eben auch nochmal mit drin. Und da spielen Dinge mit Sicherheit eine Riesenrolle wie Vertrauen, wie auch Ethik. Also was ist erlaubt in einem Metaverse, was vielleicht in der realen Welt gar nicht möglich gewesen wäre, sich von einer Stelle an die andere teleportieren zu lassen, vielleicht aber auch irgendwo ein Ich zu erschaffen, das dem realen Ich gar nicht irgendwo gleichkommt. Und ich ertappe mich dann manchmal selber, wie ich mir dann vorstelle, okay, also was wird vielleicht in 5 Jahren möglich sein, was wir auch, du hast da eine super Brücke gebaut, vielleicht jetzt gerade in dem ganzen Social-Kontext, vor 10, 15 Jahren gar nicht irgendwo erwartet hätten, was heute absolute Normalität ist. Was wird in 5 Jahren in Metaversen passieren? Wird es so sein? Und da stelle ich mir manchmal schon die Frage, wie das aussehen könnte, wenn ich mein virtuelles Ich vielleicht arbeiten schicken könnte und mich währenddessen durch den Zeitgewinn, den ich vielleicht irgendwo eben dann in der realen Welt habe, meiner Gesundheit widmen kann. Whatever. Also ich meine, die Möglichkeiten sind ja unter Umständen so groß, dass gerade unser Denken da vielleicht dann auch limitiert. Und natürlich wird nicht von heute auf morgen der ultimativ disruptive Umbruch in aller Arbeitswelt eben passieren. Aber solche Dinge, glaube ich, sind durchaus eben auch wiederum mit Vertrauen und Ethik verbunden, dann nachher irgendwie was Zukunftsgestalterisches. Und da kann Metaverse oder die Technologie, die Metaverse eben entsprechend dann auch realisieren können, glaube ich, schon eine Riesenrolle spielen. Und ja, da finde ich sehr, sehr gut, dass ihr auch den Aspekt aufgreift und sagt, okay, also wir wollen natürlich auch wissen, was denkt der Faktor Mensch, was ist tatsächlich irgendwo so ein Winning Point, vielleicht eben auch Pain Point von Nutzenden oder in die Virtualität abtauchenden Individuen, was muss es da geben, damit so eine Akzeptanz auch da ist und auch ein Sicherheitsgefühl da ist, auch ein Riesenthema, ganz sicher so.
Ja, das sind wunderbare Aspekte, die du bringst. Du hast gesagt, der Mensch, der da eintaucht in das Metaverse. Wir haben das Metaverse umrissen mit 4 Teilbereichen, die man ordentlich gestalten muss, um erfolgreich zu sein. Und das ist gleich der wichtigste, der erste. Das virtuelle Ich, mein Ich im Metaverse. Wie gestalte ich das? Wer bin ich dort? Und wie setze ich denn das Metaverse ein, dass das tatsächlich auch einen Nutzen und Vorteil bringt? Und ich kann da sagen, ein Beispiel, das ich auch selbst erlebt habe, ist, eine Lernumgebung zu schaffen, in die ich virtuell eintauche. Also ich habe einmal gemacht ein Leadership-Training, wo ich in einer Situation im Metaverse war, wo ich mit einer Mitarbeiterin einen Dialog geführt habe, der dann danach aufgelöst worden ist, in dem Sinne, dass ich dieselbe Situation noch einmal durchlebt habe, die ich das Interview, das Gespräch, das ich geführt habe, mit gleichzeitig der Überlagerung und Einblendung, wenn ich diese und jene Frage stelle, welche Vorurteile sind denn in mir dahinter, dass ich dazu komme, solche Fragen zu stellen. Und das war ein wunderbar lehrreiches und effizientes Leadership-Training, wo ich sehr viel gelernt habe über mich, wie ich dort im Metaverse mit einer virtuellen Person gesprochen habe. Und das ist zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel. In der Pandemie waren ja physische Treffen und Kontaktmöglichkeiten beschränkt. Und wir als Unternehmen haben ja trotzdem sehr viele Mitarbeiter angeboardet. In dieser Zeit waren es über 150.000, die wir mit dem Metaverse und den Zugängen entsprechender Brillen haben wir gekauft, so viele wie es gegeben hat im Markt. Also mehr als 60.000 haben wir nicht erstehen können. Wo wir die Mitarbeiter im Metaverse angeboardet haben, wo wir das Metaverse geschaffen haben, wo sich die Personen treffen, wo sie sich physisch austauschen können, in der virtuellen Welt gemeinsam die Trainings machen, aber auch dort die Social Corner haben, um sich dann auch nach der formalen Trainingseinheit auszutauschen. Das ist ein Effekt, wo das Metaverse sehr effizient und sehr gut eingesetzt werden kann.
Total, total. Und ich meine, es ist natürlich auch ein mega Aushängeschild für ein Unternehmen wie Accenture, das natürlich eben neben Beratung auch sehr viel eben Technologie und Innovationsführerschaft eben dort auch für sich beansprucht, eben auch wirklich mit der Zeit zu gehen und solche Möglichkeiten dann auch im Talent Acquisition oder Onboarding Prozess eben dann mit einzubringen, halte ich natürlich für einen super Effekt und natürlich auch für so einen Reality-Check. Da kommen wir zu unserem heutigen Thema natürlich zurück. Wo gibt es denn heute schon Ansatzpunkte? Und das ist, glaube ich, ein super, super gutes Beispiel.
Ein anderes Beispiel ist, wenn eine Firma in Österreich zum Beispiel eine B2B-Plattform erstellt und ihre Produkte, Antriebsteile zum Beispiel, hier in einem Digital Twin gemeinsam überlegt, designt, produziert und die Produktion steuert, ist ja das ein ganz anderer Anwendungsbereich, wo natürlich klare Regeln da sind und wo auch das Zusammenwirken dieser Personen ganz klar ist. Also ein Beispiel, BMW produziert ihre Autos eigentlich in der virtuellen Welt, in einem Metaverse, das gespiegelt ist, das ein digitaler Zwilling ist der echten Produktion, und die machen die Produktionssteuerung in diesem Metaverse, wo alle Produktionsmittel und betrieblichen Abläufe entsprechend modelliert sind, und die steuern dann im digitalen Zwilling die Produktion. Und das ist jetzt auf allen 18 Standorten schon ausgerollt. Also das ist ein Beispiel, wo diese Effizienz des Metaverses sehr gut genutzt werden kann. Ein anderes Beispiel ist das Produktentwicklungsbeispiel. Wenn ich jetzt, das Beispiel kommt aus der Antriebstechnik, ist ein österreichischer Mittelständler, Miba heißt die Firma, die ihre Antriebsteile im Metaverse mit einem digitalen Zwilling abbildet, dort die Qualitätssicherung macht, fotorealistisch die Abnutzungen etc. simuliert und daraus wieder Erkenntnisse gewinnt in ihre physische Welt und dort die Produktionsabläufe entsprechend verbessert, ist das ein Metaverse, das man angreifen kann, das man sehen kann in der virtuellen Welt und dort Dinge simulieren kann, die man dann so in der Realität nicht in der Intensität, in der Häufigkeit entsprechend simulieren kann. Also die Concorde war ein Beispiel, im Windkanal einen Test zu machen, die in Summe hat es 12 Windkanaltests gegeben. Wenn jetzt Hyperschallflugzeuge entwickelt werden, dann gibt es ja Hunderttausende von virtuellen Tests, wo die Maschinen in der virtuellen Welt optimiert werden. Das könnte man physisch gar nicht abbilden in der Breite und mit dem Erkenntnis gewinnen. Also das ist etwas, wo das Metaverse in Raum, in Zeit, in Wiederholung, in Häufigkeiten super genutzt wird und super effiziente Kostenvorteile bietet.
Ja, und natürlich auch irgendwo so die Entwicklung, aber auch vielleicht nicht nur die Entwicklung, sondern vor allem auch die Sicherstellung von der Nutzbarkeit neu entwickelter Technologien auf ein ganz anderes Level hebt. Ich meine, das ist das Beispiel, das du gebracht hast, natürlich extrem wirtschaftlich auch mit beeinflussend, ob ein Automotive OEM entsprechend wirklich aus Szenarien modellieren und simulieren kann, eben standortübergreifend, und das nicht nur irgendwo im eigentlichen Labor mit sehr viel Theorie oder mit sehr viel manuellem Eingreifen, sondern mit einem kompletten Digital Twin der Produktion. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, und das Bild oder das Beispiel mit der Concorde ist natürlich auch ein gutes. Gott sei Dank fliegt sie nicht mehr, wenn sie nur 12-mal im Windkanal war, bevor sie in die Luft ging. Aber es ist natürlich wirklich ein Wahnsinnsaspekt und nur einer von vielen Facetten eben in dem Metaversen heute schon. Und das finde ich eben das sehr, sehr Interessante. Also wir reden ja vom Heute, wir reden nicht nur von der Zukunft. Natürlich wird sich da noch viel entwickeln, aber wir reden heute schon von so vielen Aspekten. Ich kann mich auch daran erinnern, das ist, glaube ich, sogar ja an deiner Lokation auch mit der Fall, dass es Kommunen gibt, dass es Regierungsbehörden gibt, aber auch Institutionen gibt, die eben komplette Areale, Geografien, aber auch Städte digitalisieren, um simulieren zu können, was muss es denn geben, um beispielsweise eben ja der aktuellen Klimakrise eben entgegenzuwirken, wie kühle ich beispielsweise eben Metropolen ab, was muss ich tun, wo muss ich Grünflächen schaffen, wo muss ich vielleicht eben auch auffangen, Bereiche für übermäßige oder verstärkte Regenfälle schaffen etc. Ich meine, das sind ja Dinge, die kannst du in der Realität ja kaum ausprobieren. Du kannst ja nicht mal kurz ein Haus abreißen, um zu gucken, ob das den Effekt eben mit sich bringt. Sondern auch da, glaube ich, sind ja die Bereiche richtig, richtig spannend. Und wenn ich es recht weiß, aber korrigiere mich, aber Wien ist ja da durchaus auch mit vorne dran.
Das ist richtig. Dahinter liegt die technische Möglichkeit, berechne das Unberechenbare. Wir können sehr exakt voraussagen, wie sich Technik entwickelt. Seit über 50 Jahren gilt das Mooresche Gesetz und die Verdopplung der Rechenkapazitäten alle 2 Jahre. Und das als Basis nach vorne ergibt natürlich ungeahnte Möglichkeiten, Dinge zu berechnen, die heute schwer berechenbar sind. Wenn wir zurückschauen, der gesamte Datenbestand der gesamten Welt in der gesamten Geschichte der Menschheit sind 60 Zettabyte. Das sind 60 Trillionen Gigabyte. Jetzt wissen wir, die Datenrate wird in den nächsten 5 Jahren sich verdreifachen. Und der zweite Effekt ist, bisher haben wir es nur geschafft, technisch 7% dieser Daten auszuwerten. Künftig wird die Datennutzungsrate auf über 40% steigern. Hintergrund sind Supercomputer, ist die Cloud, sind Biology-Inspired Computing wie neuronale Netze, Quantencomputing, alles technische Möglichkeiten, die jetzt schon da sind, die sich dramatisch weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren und die es erlauben, zum Beispiel den kompletten Digital Twin der Stadt Wien in einem Modell zu gießen, alle Gebäude, Kuben, alle Dachschrägen in einem Modell simuliert zu haben. Und dann, wenn man die Wettersimulationen für die nächsten 50 Jahre durchlaufen lässt, um dann zu sehen, wo Wärme, wo Kältebedarf entsteht, welche Dachschrägen sich eignen für Photovoltaikausbau, wie effizient die Windkraft gesteuert werden kann etc., dann kann man aus diesen Berechnungen, die heute technisch möglich sind, exakte Ableitungen machen für das Hier und Jetzt. Wo muss ich denn Fernwärmeleitungen vorsehen? Wo muss ich Fernkälte vorsehen? Wie muss ich den Photovoltaikausbau der Stadt machen? Und die Stadt Wien macht das genau basierend auf diesen Modellen, wo wir das gemeinsam durchsimulieren und berechnen, um hier Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, die eine große Auswirkung haben für die Zukunft.
Ja, und die tatsächlich auch wieder den Faktor Mensch natürlich betreffen und das, was um uns in der Realität eben passiert. Also fand ich auch einen sehr, sehr, sehr spannenden Aspekt eben dort mit drin und auch das Zeitgeist technisch. Ich meine, uns bleibt gar nichts anderes übrig und wir sind gut beraten, uns genau heute mit den Themen eben zu befassen, die ja vielleicht ohne derartige technologische Ansätze auch viel, viel ungenauer eben entsprechend dann zu Buche schlagen oder viel ineffizienter auch umgesetzt werden können. Also auch da von meiner Seite aus Daumen hoch und absolut Checkmark für so ein Reality-Value-Driver tatsächlich von Metaverse-Ansätzen, die es eben dort mitgibt. Und Themen, von denen wir sprechen, es geht ja wirklich darum, irgendwo Technologie so nutzbar zu machen, um die Welt, in der wir leben, ich sage es jetzt nicht sehr, sehr episch, zu einer besseren zu machen, aber zumindest eben irgendwo ihr gerecht zu werden, auch den Ansprüchen gerecht zu werden, die Umwelt, aber auch eben wir Menschen so ein Stück weit haben. Und da glaube ich, ja, tun wir gut dran, eben auch Technologie richtig einzusetzen. Ich denke, Technologie einsetzen bringt mich in das Feld der Interaktion auch so ein Stück weit. Und da erlaubt mir die Frage, vielleicht auch abgeleitet aus, was ihr in der Befragung eben in Richtung TechVision gemacht habt. Gibt es Erkenntnisse, die jetzt vom Verbraucher kommend, von Nutzerinnen kommend gehen, die so eine Akzeptanz von Metaversen entsprechend beeinflussen werden? Habt ihr da ein paar Erkenntnisse sammeln können, welche Akzeptanzkriterien jetzt im Consumer-Bereich eben bestehen, neben dem Vertrauen und neben natürlich Security und vielleicht auch Datenintegrität etc.? Aber gibt es in deinen Augen vielleicht nochmal irgendwo Hürden, die genommen werden müssen in den Devices, um das Ganze konsumierbar zu machen?
Wir haben in dieser Befragung beide Aspekte abgefragt. Einmal die Konsumentensicht und einmal die Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung, die für die Gestaltung von Metaversen natürlich relevant sind. Und hier zeigt sich, dass sich einerseits auf der technischen Seite bei den Unternehmen, bei der Verwaltung klar zeigt, dass technologische Entwicklungen wichtiger für die Ableitung der langfristigen Ziele eines Unternehmens sind als ökonomische, soziale oder politische Faktoren. Das heißt ganz klar, die Technik gibt die Richtung, den Weg und den Takt vor, in dem Rahmen man sich bewegen wird. Auf der Konsumentenseite sehen wir, dass der Begriff Metaverse noch nicht sehr bekannt ist. Also global sind 35% der Befragten, die eine Ahnung haben, was dahinter sich versteckt. Im deutschsprachigen Raum sind wir etwas unter 30%. Das heißt, es ist noch nicht sehr breit und geläufig. Was aber interessant ist, wenn man zum Beispiel auf Kryptowährungen blickt, und die sind ja ein wesentliches Element, um Besitz abzubilden in einem Metaverse zum Beispiel, um Zahlungsflüsse abzubilden. Hier sind schon über die Hälfte der Befragten entweder dabei, Kryptowährungen zu nutzen oder sind interessiert daran und planen, dieses zu tun. Das heißt, hier sehen wir einen sehr hohen Aktivitätslevel und ein sehr starkes Interesse, hier teilzunehmen. Wenn man dann aber wieder zur Frage geht, die unwirkliche Wirklichkeit, die sich in einem Metaverse stellt, diese synthetische Realität, und wie habe ich denn hier ein Vertrauen, dass diese nicht realen Welten denn zu meinem Vorteil eingesetzt werden? Und da haben wir beispielhaft abgefragt, glaube ich, dass künstliche Intelligenz zu meinem Vorteil eingesetzt wird. Und da ist es global über 40%, aber im deutschsprachigen Raum knapp 20% der Befragten sagen, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Vorteil des Konsumenten ist. Und das ist natürlich schon dramatisch, wenn man dann noch weitergeht und fragt eben das Vertrauen der Art und Weise, wie Organisationen künstliche Intelligenz einsetzen, also noch präziser gefragt, sinken die Vertrauenswerte noch einmal um 2-3% nach unten.
Ahne Böses.
Das heißt, hier ist ein Vertrauensproblem gegeben. Mhm. Es ist typisch, dass im deutschsprachigen Raum die Technikskepsis etwas höher ist, also im europäischen oder globalen Schnitt. Das ist nicht überraschend, aber man sieht hier deutlich, dass der Anknüpfungspunkt, ob Metaversen erfolgreich genutzt werden, diese Vertrauensfrage ist.
Ja, okay. Absolut guter Punkt. Und natürlich auch ein Stück weit überraschend auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich auch bestätigend, wenn man so in seinem Umfeld unterwegs ist, dann gibt es genau ja. Und deshalb sprechen wir ja heute auch so ein Stück weit drüber. Ganz, ganz viele Mythen. Viele Menschen, wenn es um Virtual Reality geht, sehen noch nicht ihren direkten Benefit oder sehen nicht, wie, was kann es mir denn bringen? Und da glaube ich eben, sind solche, ja, vielleicht wirklich realitätsnahen Beispiele, die gar nicht irgendwo in zu viel Fiktion abdriften, sondern die sehr, sehr geerdet sind und griffig sind, glaube ich, durchaus auch wieder Enabler und vielleicht auch Türöffner für mehr Mut, auch mehr Vertrauen, sich eben in solche Felder eben entsprechend mit reinzubewegen. Und von dem her, ja, kann ich nur einmal mehr sagen. Also gefühlt sind wir tatsächlich, um das Bild wieder aufzugreifen, vom Anfang, das du gezeichnet hast, vom losfahrenden Zug, langsam losfahrenden Zug. Also wir sind schon in Bewegung. Ich denke mal, das Ganze wird noch deutlich an Fahrt aufnehmen. Der eine wird es vielleicht mehr wahrnehmen, die andere noch nicht so schnell eben in den nächsten 1-2 Jahren. Aber so eine kleine Bonusfrage in deine Richtung, falls die überhaupt beantwortbar ist. Aber was denkst du denn, wann hat denn unser Zug so die Endgeschwindigkeit erreicht? Also wann sind wir voll auf Acceleration unterwegs und wissen schon, jawohl, also wir wissen vielleicht noch nicht, wann wir ankommen. Oder ist auch ungewiss, ob man überhaupt ankommt. Aber so eine Endgeschwindigkeit, wenn Akzeptanz, Vertrauen, Technologie bereitsteht, um die nächsten Schritte in Richtung Metaversen zu gehen. Hast du ein Gefühl dafür, wann das sein wird?
Ja, spannende Fragen. Eine Reise ist ja dann interessant und spannend, wenn man nicht exakt weiß, was passieren wird, wenn dann noch ein Restmoment überbleibt. Und man hat schon ein Grundgefühl, wo es hingeht. Ich habe auch ein Ziel in der Reise, das ich erreichen will. Und diese Anwendungsfälle, die es gibt, die sind klar vorgezeichnet im Bereich B2B, im Bereich B2C, im Bereich der Industrie, der Produktion. Und es sind auch weiter als Konstante die Menschen, die auf der Reise sind. Und es sind auch die Menschen, die das Metaverse nutzen werden. Und grundmenschliche Bedürfnisse wie Status zum Beispiel wird auch im Metaverse eine Rolle spielen. Also ich kann mir einen Sportschuh anziehen oder einen Nike-Schuh. Der eine bringt auch ein Statusgefühl mit. Und darum ist Nike einer der Firmen, die ganz groß ins Metaverse investiert haben, weil auch im Metaverse der Statusbedürfnis eine Rolle spielt zum Beispiel. Das heißt, diese menschlichen Faktoren werden bleiben und dahin wird die Reise gehen. Wir werden in 5 Jahren, in 10 Jahren ganz natürlich eine Stunde vielleicht im Metaverse verbringen, so wie wir heute ganz natürlich auch uns mit Social Media auseinandersetzen. Und wir werden das zielgerichtet einsetzen, damit wir uns leichter, effizienter, besser austauschen können und im Endeffekt die großen Fragen der Menschheit unterstützen zu beantworten, wie Klimakrise etc. Und da wird das Metaverse auch eine Rolle spielen in der Antwort.
Jetzt abschließend spielen wir Wünsch dir was. Wenn du dir was wünschen dürftest im oder vom Metaverse, was wäre das denn?
Für mich der interessanteste Aspekt ist diese synthetische Realität, das Wirkliche, Unwirkliche, das Synthetische authentisch machen. Und wenn wir weiter Menschen bleiben und uns im Metavers begegnen, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, wer das Gegenüber ist. Ist es ein Mensch in einem Avatar? Ist es ein künstlich generiertes Gegenüber? Und hier verschwimmen ja doch dann das Zusammenspiel zwischen Realität und Fiktion und generierte Wirklichkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist ein spannender Aspekt. Wir werden uns als Menschen in diesem Mischverhältnis zwischen Realität und generierter Realität gut orientieren und bewegen müssen. Und da wird die Gestaltung des Metaverses darauf Rücksicht nehmen müssen, um hier Klarheit zu schaffen. Weil diese Klarheit und Orientierung brauchen wir. Also wenn das Nutzen des Metaverses ist, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, zum Beispiel um die Flugsicherheit zu erhöhen, hier hat sich gezeigt, da ist am effizientesten, wenn man die Daten, die echten Daten über die echte Realität mischt mit künstlichen Daten, über künstlich generierte Wirklichkeiten, Topografien, Wettersituationen und diese Mischung verwendet, um dann Automatisierungen, Machine Learning zu trainieren, weil das gibt das beste Ergebnis in der Flugsicherheit. Umgekehrt ist es so, wenn ich als Mensch im Metaverse mich bewege, kann ich natürlich auch bedient werden von einer virtuellen Gestalt, die dahinter keinen echten Mensch hat, aber ich möchte es verstehen und wissen. Ob das jetzt ein Trainer ist, den es tatsächlich gibt, oder ob das ein Avatar ist von jemandem, den es nicht wirklich gibt. Und wenn hier die Gestaltung so ist, dass sich der Mensch gut orientieren kann, dann sehe ich dem sehr positiv entgegen, dass wir auch als Menschen gut damit klarkommen und zurechtkommen und die Vorteile nutzen werden.
Das klingt absolut nachvollziehbar und ich würde es tatsächlich super gerne unterstreichen, dass die Identität, die wir dort aufbauen oder vielleicht die Herausforderung, die Identität nicht zu verlieren und trotzdem in einer Art Symbiose und Synthese zu leben, in virtueller Natur, glaube ich, wirklich eins der Hauptthemen sein wird, die nachher auch über Erfolg oder Misserfolg von Ansätzen eben entscheiden. Von dem her, mega gutes Closing, Christian. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Zeit lang weitersprechen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, habe auch wahnsinnig viel dazugelernt, welche ja, realitätsnahen Bereiche wir eben schon streifen oder schon heute wirklich existent sind, die im Metaverse tatsächlich eben uns begegnen werden oder vielleicht auch die Foundation gelegt haben für viele Dinge, die uns in Zukunft mit begleiten werden. Ich habe gelernt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren haben wir mal die Endgeschwindigkeit erreicht. Wir sind immer noch auf der Reise und cool ist auch, und das unterschreibe ich auch sofort, dass wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, denn das ist das, was Innovation dann eben auch nochmal so ein Stück weit natürlich einen ganz anderen Stellenwert eben mitverleiht. Und von dem her, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Christian. Ich bin auch gespannt drauf. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal im Rahmen von einem anderen Case uns nochmal mit auszutauschen. Wünsche dir auf jeden Fall auf der Reise sehr, sehr viel Spaß und wir treffen uns ganz bestimmt wieder. Danke dir vielmals.
Vielen Dank und alles Gute.